Was passiert hier gerade in Amerika? Ist das ein Wendepunkt im Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß? Wo endet Demonstrieren und fängt Plündern an? Herzlich willkommen zu Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika. Was wir gerade gehört haben, ist die Szene aus New York. So und ähnlich tönt es in ganz vielen Städten in Amerika momentan. Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis sind in ganz vielen Gegenden Unruhe ausgebrochen, wo die Staatsgewalt mit aller Macht versucht zu unterbinden. Ja, das ist ein eher düsterer Anfang. Ich heiße Philipp Loser und ich schätze so mit dem Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia. Alan, wie geht's dir? Bis vor ein paar Tagen hast du wegen Corona nicht raus dürfen. Jetzt gibt es eine Ausgangssperre in Washington. Wie ist die Lage bei dir?
Ja, es ist nicht der beste Sommer, den ich erlebt habe, glaube ich. Nein, es ist, wie du sagst, also wir haben jetzt hier Ausgangssperren. Es hat jetzt jeden oben gibt's Demonstrationen, viele friedlich. Es gibt auch Proteste und Ausschreitungen, Plündereien, auch letzte Nacht wieder. Und was mir da so jetzt wirklich zum Grundsound geworden ist in den letzten Tagen, ist die Helikopter am Himmel, die Sirene, ab und zu knallt es, also zu oben vor allem, Blendgranaten, Tränengas. Also wir wohnen nicht ganz, ganz dort, wo die Proteste sind, aber es ist sehr präsent, auch in den Quartieren.
Das wollte ich fragen. Und, weißt du, wir sehen nur die Bilder oder von den Ausschreitungen. Ist das etwas, was sich einfach wirklich so in Downtown konzentriert oder greift das auch andere Orte auf andere Orte über?
Es hat definitiv übergriffen. Also die Plündereien jetzt hier in Washington sind vor allem in Georgetown gewesen. Das ist so ein bisschen das schickere Viertel, wo viele Nobel-Läden drin sind, Apple Store etc. Und dann ist es aber auch so, dass es auch in anderen Wohnquartieren zu Plündereien gekommen ist, vereinzelte. Und es hat Vandalismus gegeben, Geschäfte sind Scheiben eingeschlagen worden, so Sachen.
Der Ursprung von dem Ganzen liegt in Minneapolis, dort, wo der George Floyd von einem Polizisten getötet worden ist. Du bist dort gewesen, in der Stadt. Was hast du dort gesehen? Was hast du dort erlebt?
Ja, ich habe wie zwei Städte erlebt in dem Sinn. Am Tag hat es sehr viele, sehr friedliche Proteste gegeben. Es war viel Schmerz über den Tod von George Floyd. Vor allem, aber wirklich nicht nur in der schwarzen Community. Es sind auch, also Minneapolis ist nicht eine sehr schwarze Stadt. Die überwiegend Mehrheit sind Weiße und es haben sich auch sehr viele Weiße, also hat man immer gesehen an diesen Protesten. Und das sind die Leute gewesen, die friedlich demonstriert haben und quasi um Gerechtigkeit verlangt haben, oder? Also eine Nachlage konkret gegen die Polizisten, die an dem Tod von George Floyd beteiligt waren. Und dann zu oben, wenn es dunkel geworden ist, wenn es zu Nacht geworden ist, dann hat eben die Stimmung gekippt. Dann ist es, je länger es gegangen ist, desto fiebriger ist es gewesen, wenn man sich in den Leuten bewegt hat. Es hat ja Provokationen gegeben, es hat angefangen dann eben mit den Plündereien. Es hat viel brennt. Ich glaube, alle haben die Bilder gesehen. Es hat ständig nach Tränengas geschmeckt. Man hat irgendwo irgendwelche Böller gehört. Es war Polizei rum. Es war einfach eine ganz andere Stimmung. Es war wie Tag und Nacht jetzt im wahrsten Sinn.
Wie schafft man dort? Also, sind die Leute sehr gewillt, mit einem zu schwätzen, wenn man sagt, man kommt von einer Zeitung in die Schweiz? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist eigentlich, also auch da ist ein bisschen zwei. Am Tag war es kein Problem gewesen, mit Leuten zu reden. Gar nicht. Die sind in dem Sinne auch, die haben gerne geredet. Zu oben war es ein bisschen etwas anderes gewesen, wenn man Leute gefragt hat, zum Beispiel ich bin zum Beispiel da gewesen, wo die Ausgangssperre in Kraft gegangen ist, am 8. zu oben. Und dann sind die Leute nicht heim oder viele. Und es sind auch wirklich Leute da gewesen, wo man das Gefühl hat, vor allem jüngere Leute, wo man das Gefühl hat, ja, die sind in erster Linie wegen einer politischen Botschaft da. Und mit denen Leuten zu reden, ist nicht so einfach gewesen und ehrlich gesagt auch nicht immer sehr angenehm. Also da ist man dann, ja, gerade sehr erwünscht.
Von Minneapolis aus hat sich die Unruhe in ganz Amerika ausbreitet. Es ist jetzt, wie gesagt, es ist in Washington nachgekommen, Präsident Trump angekommen. Er hat so darauf reagiert.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. If a city or a state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Man hat zwei Ausschnitte gehört aus dem Anspruch. Der erste war, er sei jetzt Law and Order Präsident und würde dafür sorgen, dass alles wieder gut kommt. Und der zweite Teil war, über den würde ich gerne kurz reden, er will die Armee in die Städte schicken, wo sie die Behörden nicht selber anbringen. Kann er das überhaupt? Darf das der Trump die Armee schicken?
Also grundsätzlich ist der Einsatz von der Armee im Inneren zu so Polizeiaufgaben verboten. Das ist nicht erlaubt. Wenn Trump will, dass Soldaten quasi Randalierer verhaften, Protest auflösen, dann müssen sie zuerst ein Gesetz anwenden, das 200 Jahre alt ist, das heisst Insurrection Act. Und das erlaubt der Bundesregierung unter gewissen Umständen Soldaten zu entschicken, um eben einen Aufstand niederzuschlagen quasi. Und eigentlich, also das ist in der Geschichte sehr wenige Mal eingesetzt worden.
Beim Bürgerkrieg wahrscheinlich, letztes Mal, oder?
Ja, es ist tatsächlich nicht viel eingesetzt worden. Also letztes Mal war es 1992 bei den Protest, bei der Unruhe, sollte man sagen, in Los Angeles, wo sie auch, der Rodney King, ist auch ein Afroamerikaner gewesen, der quasi von der Polizei verprügelt wurde. Dann hat es grosse Unruhe gegeben. Aber das Entscheidende ist, dort hat der Gouverneur von Kalifornien hat explizit beten um Hilfe von der Bundesregierung, vom Militär. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Im Gegenteil, bis jetzt haben viele Gouverneure gesagt, sie wollen auf keinen Fall, dass das Militär sich einmischen kann, die Spannungen noch weiter schürt. Und darum gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit. Der Trump kann es gleich machen, wenn er sich so darauf beruht, dass er Bundesgesetz will durchsetzen, wo die Staaten nicht machen. Das ist eine vage Formulierung. Darum, er könnte es machen. Also, die Antwort ist so, legal könnte es machen, politisch ist es eine ganz andere Sache. Oder? Das wäre eine massive Eskalation.
Komm, wir bleiben kurz beim Politischen. Wie, ich finde es so schwierig, in den Kopf wirklich um Trump in diesen Tagen zu bekommen. Wie wird ihm attestiert, dass er mit diesem Problem umgeht? Was ist seine Rolle? Wie macht er es?
Er hat jetzt mehrfach ganz klar zeigt, dass er nicht daran interessiert ist, die Spannung zu deeskalieren, dass er die Lage nicht beruhigen will. Er hat sich auch nicht um versöhnliche, tröstliche Worte bemüht. Er hat auch nicht wirklich geredet über George Floyd oder beziehungsweise über den Rassismus und Polizeigewalt, wo ja sich in diesem Fall so klar und so dramatisch zeigt. Er hat das mit ein paar Proforma-Bemerkungen jeweils angesprochen, aber er hat viel, viel mehr Zeit darauf verwendet, sich eben, du hast es am Anfang gesagt, sich als Law and Order Präsident zu geben. Er redet viel mehr über Antifa und über Terroristen und Randalierer und sehr wenig über das, wo die allermeisten Leute eigentlich dagegen gehen, protestieren.
Es ist schon recht absurd, oder? Am Schluss die Szene, wo der Trump mit all diesen sehr breitschultrigen Riesenbratschen vom Weissen Haus aus in die Killen überläuft, wo die Polizei davor mit Tränengas den Park geräumt und wo es am Schluss nur darum geht, dass er eine Bibel in die Höhe strecken kann und ein gutes Foto abgeben kann. Es ist schon wahnsinnig absurd, oder?
Das finde ich bis jetzt einen von den wirklich zynischeren Momenten jetzt von seiner ganzen Zeit. Ich meine, das ist so ein plumper Versuch, der Trump, der wahrscheinlich keinen einzigen Satz aus der Bibel kann zitieren, aber der das nämlich ganz genau macht, weil er weiss, also die Reaktionen, wenn man irgendwie in die rechten Medien ist schauen, nachher sind begeistert gewesen, oder? Dort haben die Leute gesagt, die Kille ist ja am Oben vorher im Keller ist das Feuer angezündet worden von Randalieren, was ja wirklich absolut daneben ist. Aber die haben dann gesagt, seht ihr, Er ist quasi der Kulturkämpfer für uns, wo andere gehen, eine Kirche anzünden, ist er quasi da, ich weiss auch nicht, der Retter vom Christentum. Es ist ein Kulturkampf, oder, wo der Trump, anstatt dass er versucht, das alles ein bisschen, das Tempo und die Wut und die Energie rauszunehmen, und dann es wirklich anfachen, oder, und aufladen mit so Symbolik. Und das hat man so noch nie gehabt. Auch der Nixon, es hat andere Präsidenten gegeben, die mit der Zeug gespielt haben, oder der Nixon vor allem, aber noch nie so wie der Trump.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Amerika so Unruhe erlebt, auch ausgelöst durch eine ungerechtfertigte Behandlung von Schwarzen durch Weisse. Es gibt aber viele, die jetzt sagen, das Mal ist etwas anders. Das könnte ein Wendepunkt sein in diesem Verhältnis. Du hast dem zustimmen. Siehst, gibt es irgendwelche Signale, irgendwelche Zeichen, dass das wirklich etwas könnte sein, was nachhaltig sich verändert jetzt?
Ja, ich glaube, also, was man muss sehen, ist, dass einfach die Grösse und die Dauer von diesen Protesten, die Ausbreitung, mehr als 140 Städte, seit mehr als einer Woche, das hat man so vielleicht seit 1968, seit dem Attentat auf Martin Luther King, wo dann nachher ganz viele Proteste ausgelöst hat, das haben wir nicht mehr gesehen seitdem. Und allein das ist natürlich schon ein Anzeichen dafür, dass es jetzt eine andere Qualität hat, das Ganze. Und ich denke, dass das in die Präsidentschaft quasi vom Trump fällt, in ein Wahljahr fällt, das gibt dem Ganzen nochmal einen neuen Kontext. Und man muss nachher auch sehen, es ist schon auch ja viel passiert im Vergleich zu, wenn man jetzt schaut, 1968, oder? Das war immer noch eine Zeit gewesen, wo in den Südstaaten die Schwarzen erst gerade haben dürfen anfangen wählen. Und jetzt ist man in einer anderen Zeit. Und ich denke schon, dass das auch vieles, also ich hoffe es für die Amerikaner, für das Land, dass das endlich gewisse Probleme, die ich eigentlich schon lange weiss, aber eben, was jetzt wieder so etwas gebraucht hat, dass man die angeht.
Wie gross ist denn die Gefahr, dass das Ganze, das ernsthafte Bemühen um eine gerechtere Gesellschaft überlagert wird von diesen Bildern, wo man hier in Europa sieht, von Leuten, die irgendwelche Läden ausrauben? Es ist ja auch, mit das Gefühl, es kommt der anderen Seite sehr gelegen, dass man am Schluss nur über die Plünderer redet und über die Randalierer. Wie gross ist die Gefahr, dass das überlagert wird am Schluss von dem?
Ja, die ist schon da. Also eben, wir haben es am Anfang gesagt, die meisten Proteste, die allermeisten sind friedlich. Das sind Massenproteste, wo ganz viele verschiedene Leute dort sind, schwarze, junge, weisse, alte. Es gibt eine grosse Solidarität. Zum Beispiel in Minneapolis habe ich mit Geschäftsinhaber geredet. Den ist in der Nacht vorher quasi das Geschäft abgefackelt worden oder die Scheiben eingeschlagen oder plündert. Und die haben, das ist, also die sind hässig über das, aber die haben gleichzeitig sich sehr bemüht zu sagen, und das haben wir denen abgenommen, oder? Dass sie das verstehen, was quasi der Ursprung von dem ist, oder? Also die auch Wut über das System, wo so etwas zurät, dass es immer wieder zu so Fall wie dem Todesfall von George Floyd kommt. Und ich denke, aber eben, das ist wie, das hast du gesagt, oder? Es sind wie zwei Bilder, die man jetzt hier in Amerika im Moment wahrnimmt. Es gibt die quasi den Fokus legen auf das, was den Demonstranten darum geht, die Polizeigewalt. Und dann in der rechten Medienwelt ist es einfach, geht es vor allem um Antifa. Das ist doch schon lange ein Feindbild. Das hat ein bisschen eine andere Bedeutung als auch bei uns. Also um linksextreme Terroristen, Randalierer. Und klar, wenn das natürlich die Diskussion nur so geführt wird, dann besteht schon Gefahr, dass eigentlich der Sinn oder das, was die Demonstranten antreibt, dass das in den Hintergrund geht.
Eine wichtige Rolle spielen ja die ganzen Sicherheitsbehörden. Und das ist ja das, was ein bisschen anders ist als bei anderen Unruhen, dass man das Gefühl hat, dass zumindest ein Teil der Sicherheitsbehörden, der Polizei, das ganz anders beurteilt als früher, dass man wirklich quasi auf die Seite sich von George Floyd schlägt. Wir hören hier mal den Polizeichef von Houston.
Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk. This is not about dominating. It's about winning hearts and minds. And let's be clear. We do not want people to confuse kindness with weakness. but we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say like Forrest Gump, then don't say it, because that's the basic tenets of leadership, and we need leadership now more than ever.
Er tut sich da recht explizit gegen Trump wenden und sagt, wer nicht konstruktiv beizutragen hat in der Debatte, soll einfach still sein. Er sagt es nicht so schön. Kann man da irgendetwas, gibt es irgendein konzises Bild von diesen Sicherheitsbehörden? Gibt es wirklich eine Tendenz, dass man das Gefühl hat, selbst bei der Polizei findet das Umdenken statt, dass es so nicht mehr weitergehen kann?
Ich glaube schon, ja. In gewissen Städten ist das auf jeden Fall der Fall. Also der, wo wir jetzt gehört haben, der polizeiische Houston ist eins und ein Beispiel. Die Chefin von polizeischen von Atlanta ist ein anderes Beispiel. Es gibt jetzt so Leute, inzwischen meine ich, im Vergleich jetzt zu 1968, wäre undenkbar gewesen, oder? Dass jetzt irgendwie der Polizeichef von Washington, wo damals da schwere Ausschüttungen gewesen sind, dass der jetzt da mit diesen quasi Demonstranten, das hat es einfach nicht gegeben, oder? Ich glaube, es hat schon ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren. Und es ist ja auch investiert worden in so Training von Polizisten, aber halt einfach viel zu wenig, oder? Es gibt Sachen, wo älter sind, zum Beispiel, es gibt Gesetze, wo halt immer noch quasi sehr schwierig machen, einen Polizist zu verurteilen, wenn er quasi in einem Fall von Polizeigewalt angeklagt worden ist. Da gibt es eine relativ grosse Immunität für so Leute. Und es gibt auch mächtige Polizeigewerkschaften, die eine wichtige Rolle spielen, wo sehr viel dafür machen, dass die Fälle nicht so wirklich aufgearbeitet werden. Also das sind strukturelle Gründe, die immer noch da sind. Und gleichzeitig gibt es die andere Bewegung. Ich denke, das ist auch das, was ein bisschen Hoffnung macht, dass sich eben diesmal schon ein bisschen etwas ändert.
Zum Schluss noch eine Frage, wie aus einer anderen Zeit. Also wir haben jetzt die letzten paar Wochen, Monate, haben wir immer darüber geschwätzt, warum Amerika die Corona-Krise nicht in den Griff bekommt. Jetzt haben wir in ganz Amerika, in all diesen Städten, all die riesigen Zusammenkünfte von Leuten, die offensichtlich den Abstand nicht einhalten. Wie gross ist eigentlich die Angst und die Gefahr von einer grossen zweiten, dritten Welle jetzt in Amerika?
Es ist lustigerweise nicht so wirklich diskutiert. Also an diesen Protesten, die ich war, war das irgendwie nie ein Thema gewesen. Aber es haben alle im Hass genommen, immerhin der Hass. Aber ganz ehrlich, also ich freue mich das schon auch. Mir ist jetzt auch sehr oft nicht wirklich wohl gewesen, da in der Mitte von einem Pulk von schreienden, rufenden Demonstranten oder Tausenden von Leuten, die irgendwie dann irgendwie eine Maske um den Kopf oder ums Kini anbunden haben. Nicht wirklich so, wie man es sollte. Und ich glaube, also, ja, man kann nur hoffen, dass die Übertragung in der freien Luft nicht wirklich der gleichen Muster folgt, wie in einem geschlossenen Raum, oder? Weil sonst hat man in zwei Wochen wahrscheinlich dann schon einen Anstieg an Fällen. Ja. Und das wäre wiederum natürlich, ja, das ist auch das, was dann den Leuten recht geben, die sagen, das ist völlig unverantwortlich, in so einer Zeit überhaupt so zu protestieren. Was ich eigentlich finde, ist, dass alle eine Maske haben. Das ist in dem Sinne noch interessant, oder? Aber eben, wie viel denn das nützt, weiss ich auch nicht.
Wie gesagt, wahrscheinlich nicht die beste Sommer. Allen, haben wir über alles geredet?
Nein, sicher nicht.
Pass auf dich auf, bis bald. Das war es. Weitere Folge von Entscheidung 2020. Das mal ganz im Zeichen von der Ausschreitung in Amerika. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns. Abonnieren könnt ihr uns auch auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Auf unserer Seite gibt es uns auch. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.